Ich möchte noch mal einmal mit uns beten. Ja, Herr Jesus, was würde das bedeuten, wenn du uns mit deinen Augen leitest, wenn du uns sendest, trotz unseres Versagens, trotz unserer schwachen Kraft, und dass du uns aber dazu segnest und aussendest dorthin, wo du uns haben möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns doch hilfst, auf dich zu hören heute Morgen auch. Dass du uns berührst, dass du unser Herz berührst. Danke, dass wir uns unter deinen Segen stellen dürfen. Amen. Ja, liebe Gäste, liebe Gemeindemitglieder, wenn ihr an Berufung denkt, welches innere Bild habt ihr dabei vor Augen?
Vielleicht fallen euch ja auch die klassischen Berufungsgeschichten aus dem Alten Testament ein. Zum Beispiel die Berufung von Mose oder Gideon oder Jeremia. Mitten im Alltag, völlig unerwartet, erleben diese Männer eine Begegnung mit dem heiligen Gott, die ihnen buchstäblich die Schuhe auszieht. Und sie sehen sich für Aufgaben gestellt, die sie als zu groß und zu schwierig empfinden. Nicht machbar. Ich bin zu jung, ich bin zu gering. Nein, Herr, ich kann das einfach nicht. Doch Gott verspricht, du wirst es schaffen, weil ich mit dir bin. Ich schenke dir Kraft und möchte dir zur Seite stehen. Dann gilt es, Gott gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen und mutig die Berufung Gottes zu leben, die alles verändert.
Aber noch einmal zu der Frage, welches innere Bild ihr von Berufung habt. Unser inneres Bild könnte uns nämlich auch einengen. Wenn man Berufung jetzt nur so versteht, wie Mose, Gideon und Jeremia sie erlebt haben und dann alle möglichen Anfragen ablehnt, weil das nun mal keine richtige Berufung ist, dann verpasst man vielleicht die Chance, in Aufgaben hineinzuwachsen. Und wenn wir Berufung nur aus unserem Blickwinkel sehen, also nur uns selbst und unsere Möglichkeiten, so schaffe ich das, möchte ich das, habe ich dazu überhaupt die Begabung, die Kraft und die Zeit, dann sehen wir wahrscheinlich zu kurz. Auch der Blick auf uns selbst könnte uns einengen. Und einengend kann es auch sein, wenn man meint, nur der einen Berufung, die man dann gefunden hat, immer treu zu sein, immer treu bleiben zu müssen. Wie wäre es, nicht so auf die eine große Berufung zu warten und an ihr festzuhalten, sondern verschiedene Beauftragungen nacheinander oder sogar nebeneinander zu leben und das bei der Arbeit, im Beruf, in der Gemeinde und auch privat. Und dabei nicht nur einseitig auf Tätigkeiten fixiert zu sein. Berufung ist viel mehr als Tun und Machen. Das Neue Testament spricht von Berufungen in Beziehungen, in ein neues Sein und in vorbereitete Werke. Man kann sich dies gut am Beispiel eines Baumes vorstellen. Im Erdreich, da hat der Baum seine Wurzeln, und diese Wurzeln, die geben diesem Baum Halt und sie versorgen ihn mit Nahrung und mit Wasser. Die Wurzeln, die stehen für unsere Beziehungen. Aus wem heraus und mit wem zusammen tue ich, was ich tue? Der erste Korintherbrief beginnt mit den Worten: Paulus, der berufene Apostel Jesu Christi, an die Gemeinde Gottes in Korinth, den berufenen Heiligen in Christus Jesus. Wir sind berufene Heilige. Gott ruft uns zunächst in eine Beziehung mit seinem Sohn, mit Jesus Christus, und er stellt uns in Beziehungen zu Menschen, die von ihm geheiligt sind. Also in der Verbindung mit Jesus und in Beziehung zu anderen berufenen, von Gott geheiligten Menschen tue ich, was ich tue. Der Baumstamm in der Mitte, Der steht für das, was ich in meinem Tun bin. Auch dazu gibt es einen Schlüsselvers in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist übrigens der Lehrtext für den heutigen Tag. Auf die Frage, als wer tue ich, was ich tue, lautet die Antwort, du und ich, wir sind die neue Schöpfung in Jesus Christus. Das ist unser neues Sein. Das sind wir als Christen. Und in der Baumkrone, da wachsen dann die Früchte. Und erst hier geht es um die Werke, also das, was wir tun. Auch dazu ein Schlüsselvers aus Epheser 2, Vers 10. Das ist ein Vers, je öfter ich den lese, umso mehr liebe ich den. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Früchte sind also von Gott vorbereitete Aufgaben, in die er uns hineinrufen möchte. Übrigens, tun und machen, das brauchen wir ganz dringend in unseren Gemeinden. Ohne Menschen, die sich beauftragt wissen und die tun und machen, funktionieren Gemeinden nämlich nicht. Wichtig ist aber die richtige Rangfolge. Der Baum, der trägt gute Früchte, wenn unsere Beziehungen zu Jesus und zu anderen Menschen gut sind und uns Halt geben und uns mit Nahrung versorgen. Wenn ich der bin, der ich sein soll, auch der ich sein kann, der ich sein darf, wenn ich in Christus bin und offen für die Aufgaben, die Gott für mich bereithält.
Wir möchten euch nun eine Person vorstellen, an der man sehen kann, wie normal Berufungen sind und wie sich diese Berufungen auch im Laufe des Lebens verändern können. Ich lese aus Apostelgeschichte 6 die Verse 1 bis 7. In dieser Zeit, als die Zahl der Jünger Jesu immer größer wurde, äußerten die, die in ihrer Kultur und Sprache griechisch geprägt waren, ihre Unzufriedenheit gegenüber denen, die von Kultur und Sprache her Hebräer waren. Denn in der täglichen Verteilung der Lebensmittel wurden die Witwen in ihrer Gruppe immer wieder übersehen. Da riefen die 12 Apostel die gesamte Menge der Jünger zusammen und sagten, es ist nicht genug, dass wir die Weitergabe des Wortes vernachlässigen, um die Aufgabe zu übernehmen, für die Nahrungsverteilung zu sorgen. Deshalb, Schwestern und Brüder, schaut unter euch nach 7 Männern aus, die einen guten Ruf haben und erfüllt sind vom Gottesgeist und von Weisheit, Männer, denen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen können. Wir aber wollen uns weiter dem Gebet und der Weitergabe der guten Nachricht Gottes widmen. Dieser Vorschlag gefiel der ganzen Menge gut und so wählten sie Stephanus, ein Mann voll Gottvertrauen und dem Heiligen Gottesgeist, sowie Philippus und 5 weitere Männer. Diese stellen sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes gewann so immer mehr an Einfluss und die Zahl der Jünger wuchs in Jerusalem immer mehr an. Ihr seht, die erste Berufung des Philippus verläuft wenig dramatisch. Philippus wird durch eine einfache Gemeindeversammlung und eine Wahl darin als Diakon, also Altenpfleger und Witwenversorger, berufen.
Damit sind wir bei Gemeindeleitungswahl, also das, was wir im Moment machen, was Detlef angesagt hat. Das ist normal, das ist Berufung. Wo wurdest du schon einmal von anderen in der Gemeinde, aus der Gemeinde heraus angefragt und hast mitgemacht? Vielleicht die Anfrage auch abgelehnt. Berufungen erfolgen in der Regel und zumeist durch soziale Bestätigungen. Das heißt, sie haben etwas mit unseren Beziehungen zu tun und sie werden durch andere bestätigt. Und Berufene dienen gemeinsam. Ich werde von anderen hineingenommen und nehme andere mit hinein. Und so kommt es in unserem Miteinander zu Synergieeffekten. An dieser Stelle so ein kleines persönliches Erlebnis, was jetzt nicht in der Predigt steht. Als Dirk Zimmer noch Pastor in Bad Salzuflen war, da hat er mich öfters mal angerufen und gefragt, könntest du nicht mal wieder bei uns predigen? Und ich kam ja noch so aus der Jugendarbeit und so Jugendleute, die müssen auch mal predigen können. Für mich war das dann die Chance, Predigen ausprobieren zu können. In dieser kleinen, schnuckeligen Gemeinde in Bad Salzuflen, wo man auch so von den Geschwistern her, wie sie dort sind, eigentlich alles darf. Ich habe da das genossen und habe das gerne gemacht. Ich habe darüber einfach Geschmack gefunden am Predigen und mache das auch jetzt immer ganz gerne. Und Harald Pinnecke und ich, wir kriegen dann immer Anfragen von umliegenden Gemeinden, meist in der Sommerzeit. Wir brauchten mal wieder jemanden, der bei uns predigt. Bei mir hat das im letzten Jahr dann den Gedanken ausgelöst, zu sagen, ja, ich kann natürlich bei euch predigen, aber wen könnte ich denn mit hineinnehmen? Und da bin ich auf Laura gekommen und habe einfach gesagt, wie wäre das, wenn wir dort zusammen hinfahren, dass sie auch mal dieses Gefühl dafür bekommt. Und deswegen stehen wir heute zusammen hier. Wir möchten euch also da ein Beispiel auch geben, wie das ist, wenn man jemanden mit hineinnimmt. Das ist ganz normal. Noch zwei Sätze dazu. Ich habe gehört, die Gemeindeleitung hat auch beim Griechen darüber gesprochen und kam dann auch so unmögliche Vorschläge. Man könnte uns ja auch zwei Kanzeln dahinstellen. Das finden wir nicht so gut. Aber der Trick ist, wenn wir beide gemeinsam predigen, dann dürfen wir nämlich länger predigen. Ja, also wenn es um Berufung geht, dann sind Fragen, wer könnte mir helfen? Wer könnte mitmachen bei mir? Wo könnte ich mitmachen? Und mit wem könnte ich zusammenarbeiten? Vollkommen normal.
Nun zu der zweiten Berufung im Leben des Philippus, die uns in Apostelgeschichte 8, die Verse 5 bis 8 berichtet wird. Saulus wütete brutal unter den Menschen, die zur Gemeinde gehörten. Er drang systematisch in die Häuser ein, zerrte Männer und Frauen gleichermaßen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Die, die in alle Richtungen geflohen waren, reisten umher und gaben die alles verändernde gute Botschaft weiter. So zog auch Philippus los und kam in eine Stadt in Samaria. Dort redet er öffentlich über Christus. Und die Volksmengen hörten ganz aufmerksam auf das, was Philippus sagte, und sahen die Wundertaten, die er bewirkte. Menschen, die von unreinen Geistesmächten beherrscht waren, die wurden frei. Und auch viele gelähmte und andere bewegungsunfähige Menschen wurden gesund. So wurde die Stadt mit großer Freude erfüllt. Ihr seht, auch Philippus erleidet Drangsal, also den Druck der Christenverfolgung. Aber er bleibt dabei aktiv. Und so entsteht in Samaria eine neue Gemeinde. Philippus wird ihr Gemeindeleiter. Er gibt einfach an andere Menschen weiter, was er selbst empfangen hat. Er gewinnt Menschen für Jesus, weil auch er sich von Jesus angenommen weiß. Er hat Gottes Liebe und Freundlichkeit selbst erlebt. Und diesen Schatz, den möchte er mit anderen teilen. Und die Folge ist, dass Menschen nicht mehr fremdbestimmt sind, sondern wieder frei werden, dass sie nicht mehr gelähmt sind, sondern wieder bewegungsfähig werden.
Ein Vers, der das noch tiefer ausdrückt, der steht in 2. Korinther, Vers 1, 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Gott ist der Gott allen Trostes. Und damit sind wir bei unserer Jahreslosung. Gott ist der, der uns tröstet. Der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in aller Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Es geht also darum, andere in ihrem Schmerz zu trösten, weil wir selber in unserem Schmerz Gottes Trost seine Nähe, seine Liebe, seine Zärtlichkeit gespürt haben. Um das anschaulich zu machen, ein Zitat über eine Frau, die diesen Trost Gottes ausstrahlt. Eine Freundin, die sie gut kennt, schreibt ihr in einem Brief: Du hast eine Menge Schmerz erlebt und ausgehalten und stellst dich ihm immer noch und bist trotzdem nicht verbittert, sondern sogar bereit, Schmerz anderer wahrzunehmen, zuzulassen und dich darauf einzulassen. Du kannst und willst Gefühle wahrnehmen, eigene und die anderer. Du kannst und willst andere liebevoll annehmen und spiegelst dadurch Jesu Liebe. Es kann sein, dass dich diese Worte besonders ansprechen. Wo hattest du in deinem Leben schon mit Schwierigkeiten und Problemen zu kämpfen? Wo ist Gott dir besonders tief mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Liebe, Wiederherstellung und Tröstung begegnet? Wo kannst du Menschen in ihren Problemen besonders gut verstehen? Vielleicht ist es ja deine Berufung, andere zu trösten, weil du in besonderer Weise Gottes Trost erfahren hast.
Wir kommen wieder zurück zu Philippus und seinem dritten Berufungsschritt. Die steht in Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 29. Ein Bote Gottes sprach zu Philippus: Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Die Straße führt durch eine einsame Gegend. Da stand er auf und ging los. Dort auf dem Weg begegnete er einem Schwarzafrikaner, einem Minister der Königin der Sudanesen. Er war verantwortlich für ihre gesamte Finanzverwaltung und gekommen, um in Jerusalem Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise und saß auf seinem Wagen. Da sagte der Geist Gottes zu Philippus: Geh dorthin und bleib an diesem Wagen dran. Philippus spricht den Minister an und der bittet ihn, auf den Wagen aufzusteigen und sich neben ihn zu setzen. So bekommt Philippus die Gelegenheit, dem Minister die gute Botschaft von Jesus weiterzuerzählen. An einer Wasserstelle lässt der Minister sich dann taufen und setzt seinen Weg voller Freude fort. Mitten aus dem gesegneten Dienst als Gemeindeleiter wird Philippus in die Wüste gerufen. Dabei hätte ihn die junge Gemeinde in Samarien doch dringend gebraucht. Philippus wird beauftragt, einen Menschen zu Jesus zu führen, nur einen. Und trotzdem ist dies ein ganz wichtiger Dienst. Der Kämmerer wird vielleicht später Gründer einer Gemeinde in Afrika. Philippus wird hier nicht durch andere Menschen, sondern von Gott selbst angesprochen. Philippus hat gelernt, auf Gott zu hören, offen zu sein für das Reden Gottes. Er lässt sich vom Gottesgeist leiten.
Geschwister, dass Gott zu uns redet, das ist normal. Die Frage ist, ob wir darin geübt sind, Gottes Reden zu hören und darauf zu reagieren. Wie ist das, wenn Gott redet? Erinnere dich doch einmal an Momente, wo du Gottes Reden in deinem Herzen gespürt hast. Wie war das? Vielleicht bei deiner Bekehrung. Manchen geht es so, dann merkt man, dass das Herz klopft. Und früher haben wir dann so gesagt, jetzt klopft Jesus an dein Herz. Manchen geht es so, wenn sie von Jesus berührt werden, dass sie dann weinen müssen. Wie war das bei dir? Und eine zweite Frage: Was hat Gott bisher schon so in dein Leben hineingesagt? Vielleicht durch Predigten, durch Zeugnisse, durch so Bibelverse, die einem dann nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oder man hat einen Traum gehabt und man weiß auch die Deutung dieses Traumes. Wie war das bei euch? Was hat Gott schon in euer Leben hineingesagt? Vielleicht ist es auch so, dass Gott euch in dieser Predigt berühren möchte. Vielleicht nur mit einem Satz oder einer Frage, einem Impuls, den Gott euch gibt. Wenn Gott redet, dann tut er das immer sehr klar und verständlich. Und deswegen ist es nicht falsch, Gottes Ruf zu prüfen, also den Verstand einzuschalten und dabei auch die Entscheidungsfreiheit zu behalten. Was will ich? Habe ich die Freiheit, Ja oder auch Nein zu sagen? Gott möchte sicher keine notorischen Neinsager, so Rebellen, die an jeder Anfrage etwas zu mäkeln haben. Aber Gott möchte auch keine Marionetten, die schnell zu allem Ja sagen und dann in der Gemeinde mit Aufgaben überlastet sind. Gottes Plan für unser Leben, der liegt nicht so wie ein abholbereites Paket vor uns. Gott hat für uns keinen Bauplan, sondern einen Spielplan. Baupläne, Bauanleitungen, die bekommt man zum Beispiel bei IKEA, wenn man einen Schuhschrank kauft. Da muss man das auspacken, alle Teile sortieren, vielleicht nochmal durchzählen und dann genau nach Plan zusammenbauen. Und wenn man fertig ist, dann sollten möglichst keine Teile oder Schrauben mehr übrig sein. Gott schreibt uns nicht vor, nur wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann darfst du den nächsten gehen. Gott gibt uns Spielregeln, nach denen wir unser Leben frei gestalten können. Er geht auch auf unsere Begrenzungen ein und benutzt und segnet unsere Entscheidungen, die wir im Dialog mit ihm treffen. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist und falsch abgebogen, dann kamen die alten Navigationsgeräte immer mit dem Spruch: Kehren Sie, wenn möglich, um. Meistens auf einer vielbefahrenen, vierspurigen Schnellstraße. Moderne Navis, die wissen, dass das mit dem unmittelbaren Umkehren nicht so oft geht. Ihre Lösung lautet heute: Die Route wird neu berechnet. Gott kann, wo immer wir uns befinden, ob auf einer vierspurigen Schnellstraße oder in einer Einbahnstraße oder einer Sackgasse oder auf dem Abstellgleis, unsere Route neu berechnen. Nur eins bleibt dabei gleich: das Ziel. Das Ziel wird nicht neu berechnet, sondern die Route dahin. Nicht der Weg wird plötzlich das Ziel, das wäre schon schön blöd, wenn Navis sich so verhalten würden, sondern der Weg wird verändert, bis er die Richtung wieder findet. Gottes Ziele für unser Leben, die bleiben bestehen. Dass wir an ganz konkreten Punkten im Glauben wachsen. Dass wir in unserem Leben an unseren Schlüsselstellen durch Gottes Geist geprägt werden. Dass Menschen in bestimmten Situationen die Eigenschaften Gottes an unserem Reden und Handeln zumindest erahnen können. Wenn Gott uns in eine bestimmte Richtung leiten möchte, dann wiederholt sich so ein Eindruck vielleicht 2 oder 3 Mal. Man findet Bestätigung darin, wenn man zum Beispiel mit einem erfahrenen Christ darüber spricht, der dann nachvollziehen kann, dass Gott zu einem geredet hat. Und die Klarheit des Redens Gottes wird auch in der Bibel bestätigt. Eine solche Berufung könnte zum Beispiel sein, dass Gott zu dir sagt: Sprich anderen Menschen, die dir am nächsten sind, denen du in deinem Alltag begegnest, mein Ja zu. Es kann auch sein, dass es dabei Gott nur um einen Menschen geht, so wie damals bei dem Minister aus dem Sudan. Hast du jemand vor Augen, zu dem Gott dich senden möchte?
Nun zum 4. Berufungsschritt von Philippus. Denn nach der Bekehrung des Kämmerers geht Philippus nicht zurück in seinen Dienst als Leiter der jungen Gemeinde. Apostelgeschichte 8, Vers 40 erzählt uns: Philippus wurde in Aschdod gesichtet. Von da aus durchzog er alle Ortschaften und gab Gottes gute Nachricht weiter, bis er nach Caesarea kam. Philippus wird also Straßenevangelist Und vielleicht ist dies ja seine eigentliche Begabung, die sich nun entfaltet.
Hast du schon deine Begabung entdeckt? Was sind deine Stärken? In welchem Bereich siehst du bisher am meisten Frucht in deinem Leben? Und wie erleben dich Menschen, die dir positiv zugewandt sind? Was meinen sie dazu? Das sind Fragen, die uns auch helfen können, unsere Begabung zu entdecken. Gott beruft nicht die Begabten, aber er begabt die Berufenen. Begabungen sind Geschenke Gottes, die sich nach und nach entfalten. Dann kann man auch fragen, gibt es in deinem Bereich einen Wunsch, wo du eine Gabe hättest, wo du sie dir aus tiefstem Herzen wünschst? Oder Gott möchte dich in eine Aufgabe berufen, für die er dir genau die Gabe schenken möchte, die du so gern hättest. Wichtig ist, dass unsere Gaben in unserer gelebten Gottesbeziehung Bestand haben. Dann können sie auch inhaltliche Berufungszeichen sein. Nur noch aber einmal zurück zu Philippus, der war ja als Straßenevangelist unterwegs, bis er nach Caesarea kam. Weißt du eigentlich, was in Caesarea mit Philippus geschehen ist?
Also man hört 22 Jahre erstmal nichts mehr von ihm, aber er taucht noch einmal auf. Apostelgeschichte 21, Vers 8 und 9 sagen uns, am nächsten Morgen zogen wir von dort weiter und kamen nach Caesarea. Dort gingen wir in das Haus von Philippus, dem Evangelisten, der einer von den 7 Diakonen war, und wohnten bei ihm. Er hatte 4 unverheiratete Töchter, die Gabe der Prophetie besaßen. Wir blieben dort mehrere Tage. Paulus und seine Begleiter wohnten also bei Philippus in Caesarea. Philippus, der Evangelist, der zunächst Diakon war. Und während Philippus als Straßenevangelist umherzog, da war es eher unwahrscheinlich, dass er eine Frau dabei hatte. Jedenfalls wird uns das nicht berichtet. Doch nun hat er 4 Töchter und ist sesshaft geworden. So hat er wohl in Caesarea eine Frau gefunden und sie geheiratet. Vielleicht war es schon immer sein tiefster Herzenswunsch, verheiratet zu sein und eine eigene Familie zu haben. Herzenswünsche. Da denke ich an Psalm 37, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Habt ihr Herzenswünsche?
Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage. Habt ihr Herzenswünsche? In meiner Jugendzeit nach meiner Bekehrung, da gab es einen Wunsch, den ich damals gar nicht so viel Bedeutung zugemessen habe. Und als ich dann so im Laufe meiner Seelsorgeausbildung über meine Herzenswünsche nachgedacht habe, da ist mir bewusst geworden, wie wichtig dieser Wunsch mir heute immer noch ist. Es gab damals ein Lied, was wir in der Jugendgruppe gesungen haben, an dem sich mein Traum festgemacht hat. Aus trennenden Balken ein Kreuz entsteht. Jesus hängt sich dann in die Mitte. Damit sagt er, was heute jeden angeht: Mach doch Frieden bitte. Mach doch bitte Frieden. Und Hass, Neid, Bosheit und Ichsucht und Streit treffen Jesus dort in der Mitte. Und doch öffnet er segnend die Arme weit. Mach doch Frieden bitte. Mach doch bitte Frieden. Er litt darunter und leidet noch. Unter uns, in unserer Mitte. Er hat es nicht nötig und tut es doch und sagt: Mach doch Frieden bitte, mach doch bitte Frieden. Ich leide mit, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Oder wenn zum Beispiel Menschen, die anders sind, ausgegrenzt werden. Mein tiefster Herzenswunsch ist, Frieden zu stiften. Auch in der Gemeinde, immer wieder so zwischen Jung und Alt, Konservativen und Liberalen, Charismatikern und Nicht-Charismatikern für Frieden einzutreten. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei dir? Gibt es vielleicht auch so einen Wunsch, den du nach deiner Bekehrung beiseite gelegt hast? Vielleicht ist dieser Wunsch ja immer noch tief in deinem Herzen. Was erfüllt dein Herz mit tiefer Freude? Gibt es so eine Liebe, eine Sehnsucht, über der du dich selbst vergessen könntest? Wo geht dein Herz am ehesten auf? Jetzt könnte man noch konkreter fragen, fallen dir dazu bestimmte Aufgaben ein oder Orte oder Menschen? Berufungen können auch an unseren Herzenswünschen erkannt werden. Und ideal ist es, wenn unsere Gefühle und Entscheidungen für etwas eine Einheit bilden und in die gleiche Richtung gehen.
Ich möchte unsere Predigt noch einmal kurz zusammenfassen. Begonnen haben wir mit dem Bild vom Baum, der aus den Wurzeln, dem Stamm und der Krone mit den Früchten besteht. Gute Früchte, die wachsen, wenn unsere Beziehungen zu Gott und anderen Menschen gut sind und uns Nahrung und Halt geben. Wenn ich der bin, der ich sein soll. Wenn ich in Christus bin und offen für die Aufgaben, die Gott für mich bereithält. Und am Leben von Philippus haben wir dann 5 Schritte angeschaut. Der erste: Wo wurdest du von anderen für Dienste und Aufgaben angefragt? Oder wen könntest du in eine Aufgabe mit hineinnehmen? Zweitens: Wo hast du in besonderer Weise Gottes Trost erfahren? Und wo kannst du Menschen in ihren Problemen gut verstehen? Drittens: Sei offen für das Reden Gottes und lass dich vom Heiligen Geist leiten. Das ist normal. Viertens: Entdecke deine Gaben. Es sind Geschenke, die du entfalten kannst. Und fünftens: Gibt es einen ganz tiefen Herzenswunsch in dir, der ein Erkennungszeichen für eine Berufung von Gott sein könnte? Eine Frage, die ist noch offen geblieben. Wenn Gott uns anspricht und in eine Aufgabe leiten möchte, was können wir eigentlich tun?
Nun, wir müssen losgehen wollen. Die Entscheidung müssen wir treffen. Gott möchte Menschen, die den Mut haben, mit Gott zu handeln. Gott möchte handeln und er möchte Menschen, die den Mut haben, mit ihm zu handeln. Er sucht Menschen mit einem vertrauenden Gehorsam. Gott segnet ein seinen Willen suchendes Herz. Unsere Schritte könnten sein: Ich komme heraus aus meiner Passivität. Ich bin auf Empfang eingestellt. Ich reagiere auf Impulse, die Gott mir sendet. Ich bin offen für Begegnungen, bereit, etwas beizutragen, mitzugestalten und wenn erforderlich auch mitzuleiten. Ich lerne zu tun, was ich den Vater im Himmel tun sehe und lasse mich von Gottes Wesen, von seiner Barmherzigkeit anstecken und beginne zu lieben. Nicht lieb zu sein, sondern zu lieben.
Mit einem Gedicht von Werner May möchten wir die Predigt abschließen. Ich staune, wohin du mich sendest. Nie hätte ich mir das zugetraut. Ich staune, wie du mich im Gehen änderst und meinen Weg mit anderen vereinst. Ich staune, wie du meinen Namen tröstend flüsterst und deine Arme am Kreuz weit ausgebreitet mich aufrichten, wenn ich im Vorwärtsschreiten zweifle, wer ich bin.
Amen.